Kultursalon, eine Sendung zur Kultur der Zeit. Kulturni Salon, dobar dan. Ein Schloss feiert Jubiläum, 150 Jahre im Familienbesitz. Am 1. Juli wird die Ausstellung auf Schloss Kornberg 1871 eröffnet. So eine Ausstellung zeigt natürlich die Geschichte einer Familie, die sich einem Schloss gewidmet hat, einerseits um hier zu leben, andererseits die es seit 1971 im Rahmen der Feldbacher Sommerspiele erstmals geöffnet hat, auch der Öffentlichkeit und jetzt immer mehr öffnet, auch um das Schloss erhalten zu können, vor allem nach einer Pandemie, was nicht so ganz einfach ist. Das herauszufinden, wie man das angeht, warum eine Crowd-Investment-Aktion, eine Crowdfunding-Aktion Teil dieser neuen Finanzierungsmethoden sind und was ein Schlossherr jungen Künstlern rät, wie sie umgehen, ihre Kunst in die Welt zu bringen und zu tragen und warum Kultur und Kunst der Humus der Gesellschaft ist. Und es bedeutet, mutig zu sein und Verantwortung zu übernehmen, dass es eine systemrelevante Tätigkeit ist. Das erwartet Sie jetzt in der nächsten Stunde. Und musikalisch begleiten uns heute Styrian Songbook, Reinhard Grube, Stefan Oser, Christian Bakanitsch, dann ich selbst, Carola Sakotnik mit Hip Lounge, Reinhard Grube, Stefan Oser und Ernst Grieshofer und Virus of the Positive, Carola Sakotnik, also nochmal ich selbst und Ernst Grieshofer. Die Idee ist ja so nach alter Salonmanier. Es gibt immer kulinarische Freuden. Es gibt künstlerische Freuden, also Literatur, Musik, Austausch. Und ich nenne es jetzt mal kultivierte Unterhaltung. Wir sind jetzt in Schloss Kornberg heute, was wunderbar ist, weil so eine Kulturstätte mit so viel Geschichte ja wirklich einiges bewirkt und immer wieder die Schlösser das so getan haben. Wir sitzen hier mit dem Herrn Magister Badeau, dem Schlossherrn, und mit seiner Verwalterin, der Frau Skalnik, die einfach erzählen werden, was das Schloss ist. Aber zuerst machen wir das, was wir immer tun. Wir öffnen die Flasche.
Das ist gekonnt.
Ihr müsstet jetzt sehen, wir haben da hier einen Rosé-Sekt, den wir eingeschickt kriegen vom Eschenhof-Titel. Und er nennt sich Verlockung. Und genau so schaut er aus.
Es ist aus Zweigelt Rosé und aus einer wilden Beere, ein Cuvée vom Weingut Titel, gleich der Nachbar von Schloss Kornberg. Die bewirtschaften die ehemaligen Schlossweingärten und produzieren auch den Schlosswein von Schloss Kornberg.
Also dann würde ich sagen, wir stoßen auch an.
Ja.
Sehr zum Wohl.
so ein erster Schluck, der tut einfach gut. Ja, es ist ja ein Jubiläumsjahr.
Ja, wir haben heuer mehrere Jubiläen, nämlich 150 Jahre Familie Bardot in der Steiermark bzw. Österreich. Dann in der weiteren Folge, wo eigentlich die Öffnung begann vor 50 Jahren mit den Feldbacher Sommerspielen 1971. Dann weiters haben wir auch ein Jubiläum, nämlich von unserem langjährigen Teppichhändler Dr. Hushan Rohani, der auch 40 Jahre schon bei uns ist. Und wir haben sogar 45 Jahre österreichischer Heeressportverein Sektion Reiten, auch bei uns. Und ganz interessant und wichtig, besonders für die Kultur, 20 Jahre philharmonische Klänge, woraus sich dann eben Kulturland Leben entstanden ist. Und wir haben heuer eben das Jubiläumskonzert heuer auch bei uns, am 20. Juni, wo auch der Star-Bariton Thomas Hampson netterweise hier eine Benefizveranstaltung durchführen wird.
Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Sind Schlösser immer schon so Kulturstätten gewesen oder ist es euer Schloss speziell?
Nein, das war schon allgemein, würde ich sagen. Es war immer so, einfach, dass Schlösser oder von Schlössern, aber auch von Stiften oder auch von Kirchen natürlich die Kunst gefördert wurde. Nicht? Und im Speziellen ist es bei uns auch so gewesen. Also speziell war es so im vorvorigen Jahrhundert, dass eigentlich die Künstler, besonders die mit Malerei zu tun haben, von Schloss zu Schloss gezogen sind, weil damals gab es ja noch keine Fotografie. Und eigentlich die Männer und Frauen, nämlich die zukünftige Braut oder die Bräutigam, abgebildet haben, um es eben zu offerieren, wie die Herrschaften ausschauen. Nicht? Und somit ist es aber auch so gewesen, dass viele Damen eben auf diesen Schlössern auch die Malerei gelernt haben. So wie zum Beispiel meine Urgroßmutter, meine Großmutter und viele andere auch.
Ja, also ich denke mal, Musik und Malerei sind ja beides Genres, die sehr stark von Schlössern, von Höfen gefördert worden sind. Ich möchte jetzt in dem Fall trotzdem bei der Malerei bleiben. Ihr habt ja dieses Jahr auch eine Ausstellung, 150 Jahre im Familienbesitz, 1871.
Genau.
Und die spielt auch, ist ganz eng verbunden mit einem Gemälde.
Genau. Das ist eben das Gemälde, das ist die Hochzeit meiner Urgroßeltern in Rom, in Peterston. Und das wurde von einem sehr berühmten Maler auch zu seiner Zeit, nämlich Anton Romarco, gemalt. Nicht? Stellt da die Hochzeit meiner Urgroßeltern in einem Nebenaltar des Petersdomes.
Was ja so ein schönes ist, also erstens, dass man im Petersdom heiratet, ist ja jetzt auch in adligen Kreisen alles andere selbstverständlich.
Ja, das war schon speziell, nämlich insofern, dass ja mein Urgroßvater und der Ururgroßvater, die haben an den päpstlichen Hof weiße Maultiere geliefert. Sie hatten unter anderem Adelshäuser. Ab 1826 waren sie in Venedig, dann später Triest und haben neben diesen Tätigkeiten auch einen Pferdezug gehabt, aber auch weiße Maultiere für den päpstlichen Hof eben gezüchtet. Und beim päpstlichen Hof, wie man weiß, muss ja alles weiß sein. Mhm. Und somit waren sie Hoflieferanten des päpstlichen Hofes.
Und das ist dann der Grund, warum sie einfach wieder auf Anfrage dann dort heiraten durften?
Genau. Außerdem war zu dieser Zeit, das bin ich erst später drauf gekommen, das erste Vatikanische Konzil, das war 1870, und somit waren eine Menge von Bischöfen, Kardinäle dort, und so konnte auch der Fürstbischof Zwerger, der Herr Richter der Herz-Jesu-Kirche in Graz ist, hat die Trauung auch durchgeführt.
Was ich hier spannend finde, ist, dass von Anton Romarco die Skizzen zu diesem Hochzeitsbild in der Albertina gehangen sind und eine lange Zeit Fragezeichen ausgelöst haben.
Genau, es war so, einige Skizzen waren sowohl in der Albertina als auch im Museum der Stadt Wien, nämlich der Erzbischof, eine Skizze des Erzbischofes und dann eben Skizzen meiner Urgroßmutter und auch anderen Verwandten in der Albertina. Und meine Großmutter ist zufällig zu dem Buch vom ehemaligen Direktor der Albertina Nowotny gekommen, der darin schreibt, dass eben das Skizzen sind, aber das Original oder das Bild ist nicht vorhanden. Und dadurch hat sie dann mehr oder weniger den Nowotny informiert, dass wir das Bild haben. Es war nämlich ein Auftragswerk und deswegen kam es nicht im sogenannten Register des Malers vor.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue dentro, bene sai. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore della musica che si alzò dal pianoforte, ma quando vide uscire la luna da una nuvola lì sembrò più dolce anche la morte. Gli occhi della ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lì credette di affogare. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue dentro, bene assai. Te voglio
Die neue Ausstellung ist abwechslungsreich gestaltet worden. Wir haben versucht, sie abwechslungsreich zu gestalten. Nicht nur eine reine Schlossführung, sondern wirklich ein Schloss erleben, Geschichte neu erleben. Es sind einfach Szenen aus der Familiengeschichte gespielt worden. Liebe Carola, du hast ja die Regie dort gemacht, also du weißt noch mehr über die Szenen als wir. Einfach um einen wirklichen Einblick in die Geschichte der Familie, in die Geschichte des Hauses zu bekommen. Und da spielt natürlich das Gemälde von Romanco, er hat einen besonderen Stellenwert. Die Hochzeit ist nachgestellt worden, weil es auch natürlich sehr entscheidend in der Geschichte der Familie Bardot war. Aber es ist nur eine Szene von vielen Szenen, die die Schlossgeschichte zeigen, mit weiteren Ausstellungsstücken, plus zum Beispiel, wir zeigen auch den hellglänzenden Ehrenspiegel des Herzogtums Steyr, was wirklich ganz was Besonderes ist, die Stadelbücher, die hier im Besitz von Schloss Kornberg sind und die auch erstmals in einer Ausstellung hier in Kornberg gezeigt werden. Das und vieles mehr ab 1. Juli hier zu sehen.
Genau, ab 1. Juli beginnt die Ausstellung. Das heißt, ihr seid jetzt sozusagen in den letzten Vorbereitungen. Geht alles glatt?
Es geht natürlich alles glatt, aber es ist natürlich wie bei jeder Ausstellung immer eine gewisse Spannung vorhanden. Kommen die Dinge pünktlich an? Werden die Dinge pünktlich geliefert? Wird alles fertig zum richtigen Zeitpunkt? Aber ich denke, das gehört zu jeder Ausstellung dazu und vor allem der Stress am Ende, vor dem Beginn jeder Ausstellung, ich glaube, das kennen alle ganz gut, ist, der Blutdruck steigt dann manchmal.
Vor allem, ihr wagt euch auch schon an was Neues. Also ich denke mal, das macht dieses Schloss hier aus. Das ist einerseits diese große Geschichte dahinter, auch das Geschichtsbewusstsein, die Familie, die seit 150 Jahren hier lebt, die sich auch relativ bewusst hier angesiedelt hat, weil die ungarische Westbahn ausgebaut wurde, weil man nach Triest fahren konnte. Dort seid ihr hergekommen, dazu kommen wir später. Aber jetzt wagt ihr wirklich einen Schritt in, ich nenne es jetzt Digitalisierung, aber vor allem einen Schritt in eine moderne Form der Wissensvermittlung, eine moderne Form des Geschichtsbewusstseins.
Ja, wir wollten einfach Geschichte wirklich neu erzählen und auch ein Museum spannend machen oder einen Ausstellungsbesuch spannend machen. Schloss Kornberg steht auch dafür, dass man steht jetzt nicht hinter abgesperrten Räumen, sondern darf sich wirklich auch in den Räumen bewegen. Man darf auf den historischen Stühlen Platz nehmen. Man kommt ganz nah an die Dinge heran. Man kommt wirklich in Privaträumlichkeiten hinein, wo der Schlossherr lebt. Und ich glaube, das macht es auch aus. Dazu gibt es natürlich auch eine virtuelle Reise ins Jahr 1871 zum Beispiel. Also es gibt auch Szenen, die in einer Virtual Reality Brille zu sehen sind, was das Ganze natürlich auch spannend macht.
Ja, ich finde es ja ganz, ich durfte das ausprobieren, diese Virtual Reality Brille mit dem Ritterkampf, und es ist ganz spannend. Zu Beginn steht man zwischen den beiden Rittern, die ihre Schwerter heben, und da denken sie, okay, hoffentlich ist das jetzt nicht echt, weil sonst bin ich diejenige, die durchstochen wird. Und das gibt auch so einen Kitzel, und das ist wirklich etwas, wo man denkt, das ist gerade wahrscheinlich für Jugendliche, für Kinder ganz, ganz spannend, aber es hat auch mich fasziniert. Also die Räumlichkeiten sind offen hier, also die Privaträumlichkeiten sind offen, und man geht dann geführt durch diese Räumlichkeiten und hat, also man natürlich immer ganz klar Kontakt zum Herrn Grafen. Wie geht es einem denn so als Mensch, der seine Privaträume öffnet?
Ja, also ich habe da eigentlich kein Problem. Wir haben ja eigentlich unser Haus 1971 beginnend durch die Feldbacher Sommerspiele eben geöffnet, und Zug um Zug verschiedene andere Ausstellungen haben sich entwickelt, wie die Weihnachtsausstellung, die Osterausstellung, die Ausstellung vom Dr. Rohani und einiges mehr. Und auch jetzt, ja auch in den letzten Jahren, hat sich auch etwas entwickelt, nämlich in Richtung bildende Kunst, nämlich dass zwei Künstler bei uns eigentlich ständig ihr Zuhause gefunden haben, nämlich auf der einen Seite im Nebengebäude, wo auch sein Atelier ist und auch dort wohnt, das ist der Boris Mikusch, aber auch unten im Meierhof der Josef Wurm, der auch, nachdem er einige Jahre in Budapest war, seine Frau stammte aus Ungarn, jetzt in seine Heimat zurückgekommen ist. Seine letzte Ausstellung war interessanterweise in New York im Kulturzentrum. Und natürlich auch hier eine Inspiration auch findet. Nicht? Der Boris Mikusch, besonders durch seine mehr oder weniger Naturbilder, wo er in den Wald geht und hauptsächlich eben Bäume und die Natur malt, und Josef Wurm ganz anders, würde ich ihn bezeichnen, der natürlich mehr das menschliche Innere sich darstellt, was ja fast irgendwie ähnlich ist, wenn man einen Mensch letztendlich von innen aus auch betrachtet oder ihn öffnet. Also es sind zwei verschiedene ganz interessante Charaktere, und wir versuchen natürlich auch den dritten Künstler, der bei uns ist, der sein Atelier im KS-Rum hat, nämlich Karl Karner, der ursprünglich auch als letztendlich Kunstgießer von der Firma Loderer kam, selber dann in die Kunst gegangen ist und ein großer Skulpteur geworden ist, und der natürlich nicht nur in dem Bereich tätig ist, sondern auch Performances macht und vieles mehr. Also wir haben eigentlich bei uns, und das ist auch eine Aufgabe eines Hauses, eines solchen Schlosses, auch solche Leute zu inspirieren, beziehungsweise auch die Möglichkeit ihnen zu geben, in diesem Umfeld eben zu sein und auch zu schaffen.
Das ist auch ein Ergebnis, wenn man eben seine Räume öffnet und Leute einlädt, dann kommen auch interessante Leute.
Ja, ja.
Wie steht es denn um die Musik? Wir hatten schon das Konzert, 20. Juni, Thomas Hampson, plus einem Ensemble der Wiener Philharmoniker.
Genau, die sind jetzt jährlich bei uns, haben die haben immer Ensembles der Wiener Philharmoniker immer einen Auftritt bei uns gehabt. Und es sollte in Zukunft so sein, dass eben gemeinsam mit der Schlösserstraße so eine Art Benefizveranstaltung, die Idee kam von Thomas Hampson, durchgeführt wird. In Österreich und auch unseren benachbarten Nachbarländern, die in der Schlösserstraße auch Mitglied sind, Slowenien und auch Kroatien. Und in Zukunft denken wir auch, es sie zu erweitern, die Schlösserstraße einfach Ungarn. Nicht? Und da ist eine Zusammenarbeit mit der Kunstuniversität in Graz gegeben, die auch die Vorauswahl macht.
Und das läuft im Rahmen von Kulturland Leben und den Philharmonischen
Kindern, genau.
Die ja auch ein Jubiläum feiern, das 20-jährige.
Das 20-jährige Jubiläum, weil eigentlich Kulturland Leben oder die Philharmonischen Klänge sind ja in Kornberg gegründet worden damals, vor 20
Lustig, Jahren. Wie die Feldbacher Sommerspiele.
Wie die Feldbacher Sommerspiele vor 50 Jahren.
Genau, vor 50 Jahren.
Und es wären auch, und da wird die Frau Skalnik uns dann noch Näheres sagen, auch, ich glaube, zwei Aufführungen heuer von den Feldbacher Sommerspielen auch hier durchgeführt werden.
Genau. Es gibt einfach zwei Veranstaltungen aufgrund des Jubiläums der Feldbacher Sommerspiele hier auf Schloss Kornberg.
Ja, also das gibt es. Es gibt am 2. August eine Vorstellung, Virus of the Positive. Das ist Ernst Grieshofer als Klanginstallateur und Perkussionist und ich mit Text- und Musikphilosophie. Also wir nennen uns klangphilosophisches Duo. Und wir nehmen einfach improvisatorisch die Atmosphäre in Räumen, in Plätzen von Orten auf und den Menschen, die dort leben, und improvisieren dazu Geschichten mit Literatur, mit offenen Texten und offenen Melodien. Was für mich spannend ist mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Also ich habe wirklich zu den Feldbacher Sommerspielen 1971 hatte ich meinen ersten Auftritt als Oberzwerg bei Aschenputtel. Ich war damals 5 und finde das sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen, das jetzt wieder machen zu können. Und ich war international unterwegs und der Ernst ist auch so einer, der alle, die nach draußen gegangen sind, wieder jetzt hierher zurückkommen. Mhm. Und das ist natürlich spannend. Ja? Die Doris kommt immer auf Urlaub hierher zu ihren Eltern, die lebt in Frankreich. Und da hat sich letztes Jahr eine schöne Kooperation ergeben, die wir weiterführen, immer zu den Feldbacher Sommerspielen. Wir freuen uns, wenn sie da kommen, weil dieser Schlosshof ist einfach unsagbar inspirierend. Er hat sehr, 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 sehr schöne Arkaden, hat eine tolle Stimmung. Einen großen Bogen gerne machen, weil hier in diesem Schloss, ja, zu diesem Thema Identität, mutig Mensch sein. Was ich sehe, ist diese Tradition, hier mutig zu sein, die hat es immer gegeben. Ich weiß, dass im Zweiten Weltkrieg da auch einiges an Mut passiert ist und es hat auch jemand anderen gegeben und es ist jetzt so ein ganz großer Bogen, nämlich eine internationale Köchin, die hier beheimatet war. Und die, weil sie so depressiv geworden ist, weil es praktisch nichts mehr gab, aus dem sie was zaubern konnte, die von der damaligen Schlossherrin ihrer Großmutter
ja,
immer nach Graz geschickt wurde, um Spezereien bei den Kolonialwarenhändlern zu kaufen. Und ich habe mir heute erlaubt, ich bin gerade aus Wien gekommen, am Naschmarkt Spezereien mitzubringen und Dinge aus den Kolonialwaren. Heutzutage Kolonialwaren, das heißt, wir haben einen Mango-Curry-Hummus, wir haben frische Falafel heute in der Früh rausgebraten, wir haben libanesische Oliven hier, passt ein bisschen zu ihrer Geschichte mit Triest, da wachsen Oliven, ist der nördlichste Platz, wo Oliven wachsen. Und die französische Vergangenheit der Familie habe ich mit einer Gewürzmischung Café de Paris mitgebracht. Aber, weil man dachte, sowas muss man doch irgendwie ein bisschen zelebrieren. Und ich würde fast sagen, wir probieren das jetzt mal und dann unterhalten wir uns vielleicht ein bisschen, wie die Identität ist. Bordeaux ist ein französischer Name. Ja. Mhm. Ihr seid über Venedig, Triest hierher gekommen, hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen.
Überlegungen, ja.
Genau. Mhm. Und da bin ich ein bisschen neugierig, wie sich da die Kultur auch mitgebracht hat, weil die Köchin Mali war eine böhmische Köchin, die aber nach London und nach Paris geschickt worden war von ihrem Urgroßvater, die französische Küche seiner Familie weiterhin zuzubereiten, weil die hat ihm am meisten gefehlt. Und Küche und Sprache machen Identität aus und Plätze. Aber jetzt mal guten Appetit.
Dankeschön.
Je ne suis pas celle que les lumières éclairent. Je ne suis pas celle qui change avec le temps. Si malgré tout je suis restée la même, c'est pour approcher mes rêves d'enfant. J'ai voulu un homme, un seul pour danser. J'ai voulu chanter pour enchanter. Je voulais les nuits plus longues que le jour, avant que tu t'en ailles. Je voulais toujours. Je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas celle-là. Écoute-moi. Je ne suis pas celle que tu vois, que l'on raconte, il faut que tu me crois. Je ne suis pas cette fille-là. Je voulais un cheminée pour réchauffer, un grand lit pour dormir contre le lit blotti. Je voulais apprivoiser les oiseaux des forêts, entendre chahuter les enfants attendris. Je voulais là leur apprendre l'allégresse, taper avec eux sur des boîtes à sardines. Je voulais envoyer des messages de tendresse, un peu d'amour sur les terres voisines. Je ne suis pas celle que tu crois. Je ne suis pas celle-là. Écoute-moi. Je ne suis pas celle-là. Tu me crois, je ne suis pas celle que tu crois, je ne suis pas celle-là, écoute-moi, je ne suis pas cette fille-là. Thank you. cette fille-là.
Die Köchin Mali wird ja auch in der Ausstellung, in der neuen Ausstellung ab 1. Juli präsent sein, weil hier in Kornberg wirklich oft von der Köchin Mali die Rede ist. Sie ist quasi eine Legende unter den Bediensteten und eine spannende Persönlichkeit. Und sie hat ein bisschen das internationale Flair auch nach Kornberg gebracht. Ja. Und es sind immer auch, glaube ich, was wir den Aufzeichnungen entnommen haben, die Gäste sehr, sehr gerne nach Kornberg gekommen, vor allem der Köchin Mali wegen.
Richtig. Die Köchin Mali hat ja begonnen, also ihre Kochlehre im Sacher in Wien. Dann hatte sie die Möglichkeit, ins Ritz nach Paris zu gehen. Und ist dann in der österreichischen Botschaft gewesen in London. Danach war sie Köchin beim Grafen Fries, später beim Grafen Balfi. Und der hat sie dann herumgeschickt von Negresco übers Claridge, um da sich zu eben immer wieder auf den letzten Stand zu kommen. In der weiteren Folge war sie dann bei meinem Urgroßvater hier tätig und hatte noch zwei Küchenhilfen. Und konnte natürlich aus dem vollen schöpfen. Bis zum Jahre, würde ich sagen, 29, wo eben bedingt durch die Weltwirtschaftskrise schon dementsprechend der wirtschaftliche Niedergang auch war. Aber auch schon davor, man darf ja nicht vergessen, im Jahre 1922 war ja eine riesige Inflation. Und da haben wir nachgelesen, da kostete ein Brotlaib 5.000 Kronen. Also es war eine Hyperinflation zu diesem Zeitpunkt. Meine Großeltern haben 1921 geheiratet, da war noch alles eitel Wonne. Es waren damals für vier Herrschaften 26 Bedienstete. Und da konnte sich natürlich die Mali dementsprechend entfalten. Mein Großvater und mein Urgroßvater im Speziellen zu dieser Zeit hat ja viele Jagden auch gegeben. Und da kamen eben die Jagdgäste dazu, dass sie dann wirklich die französische Küche hier dementsprechend auch genießen konnten.
Was ja spannend ist, ist, dass Sonja Skalnik in der Ausstellung die Köchin Mali ist. Mehr verrate ich jetzt nicht. Das zahlt sich aus, sich einfach die Ausstellung anzuschauen und dann zu schauen, wann die Köchin Mali kommt und wie sie mit ihrem Küchenmädchen umgeht.
Genau. Also sie warte schon eine Sonderstellung, würde ich sagen.
War resche, gell? Alle anderen um 5 Uhr früh anheizen und ähnliches und sie hat das Frühstück ans Bett serviert bekommen und ist dann zwischen 9 und 10 in der Küche erschienen und hat Regiment geführt, aber auch viel beigebracht.
Ja, und sie hat dann am Nachmittag immer mit meiner Urgroßmutter eben besprochen, dass mehr oder weniger das Menü am nächsten Tag, das wurde jeden Tag so zelebriert.
Wie ist denn das, wenn man jetzt so zurückschaut, zu diesem Mutigsein? Da ist einerseits die Köchin Mali, wo man sagt, okay, man ist mutig, man hat insofern mutig, man hat eigentlich nichts, weil so Geld war ja nicht mehr viel da. Trotzdem nimmt man diese Berufsehre dieser Dame ernst.
Genau.
Man isst das natürlich auch, also man darf es auch genießen. Und es gab immer ein Bewusstsein für Bedürfnisse, Wünsche von Menschen. Mhm. Und ihr habt dann ja auch irgendwie Mädchen aufgenommen.
Ja, also es war dann so, im Zweiten Weltkrieg im Speziellen, also hat sich meine Großmutter, muss ich sagen, war eine sehr, sehr mutige Dame. Zum einen, weil sie ja eigentlich bis auf 5 Tage im Haus war mit meinem Vater und Onkel und auch mit der Mannschaft, aber natürlich auch in der Zeit der russischen Besatzung hat sie auch die Mädchen vom Dorf ins Haus genommen, damit eben ihnen nichts passiert.
Es gab ja viele Vergewaltigungen.
Genau. Und somit sind viele davon verschont geblieben. Abgesehen davon war sie schon sehr couragiert, insofern, dass sie auch einen Rittmeister auch hier versteckt hat, den Rittmeister Klein. Gegenüber von unserem Schloss gibt es einen Hügel und dort war er zu Hause. Da wurde er schon gesucht von den Nazis, weil er war halb Jude. Der wurde bei uns auch versteckt. Mhm. Unter anderem auch andere, die hier Zuflucht genommen haben für eine gewisse Zeit. Und meine Großmutter hat sich schon ausgezeichnet insofern, dass sie auch immer da war. Nämlich es gab auch bei uns vor der Küche gab es die Bettlerbank. Nicht? Und es war schon so, dass eben noch die Bettler von Hof zu Hof oder von Schloss zu Schloss gezogen und die haben natürlich ihre Schlosssuppe bekommen. Und das war bis zu meiner Zeit, wie ich Kind war, war das absolut üblich noch.
Spannend. Ja, es kommen ja vielleicht wieder Zeiten, wo man sowas braucht, gell?
Ja, ich meine, das soziale Engagement war schon von meinen Großmüttern beiderseits gegeben, weil sie in der Bahnhofsmission in Graz gearbeitet haben, immer abwechselnd einmal die Woche, aber sicher auch in der katholischen Frauenbewegung, meine Großmutter Eleonora zum Beispiel, sehr, sehr engagiert hat, ebenso auch meine Großtante Beatrice Bardot, nicht? Die sich wiederum anderweitig engagiert hat, nämlich im Ersten Weltkrieg, wo sie dann im großen Invalidenlager in Feldbach, was ursprünglich ein Kriegsgefangenenlager war, immer wieder nach Feldbach fuhr, um den Invaliden Zigaretten, Essen oder sonstige Dinge zu bringen. Sie wurde der Engel von Feldbach genannt.
Ja.
Also es ist schon in den Familien, würde ich sagen, wenn man in so einer Familie hineingeboren ist, hast du auch eine soziale Verantwortung.
Mhm, nicht? Stimmt.
Und diese soziale Verantwortung haben wir heute auch. Und da engagiert sich meine Schwiegertochter sehr, wo wir in Rumänien auch Landwirtschaften in den letzten 20 Jahren erworben haben. Und wir haben in einer der Dörfer haben wir für die Schulkinder, für 80 Kinder Mittagstisch, aber am Nachmittag gibt es auch dann abwechselnd drei Lehrerinnen, die den Kindern auch den Nachmittagsunterricht gestalten bzw. bei den Aufgaben helfen. Weil ja es so ist, dass eben besonders im Banat die Eltern im Ausland arbeiten und nur die Großeltern da sind, um eben für die Kinder da zu sein.
Aber das Gästehaus oder das Haus der Region?
Thank you.
Ich weiß von ganz vielen Kulturorganisationen, Kulturvereinen, dass diese Corona-Zeit nicht ganz leicht war. Es wurden dann Hilfen eingeführt, nachdem man irgendwann gemerkt hat, hoppala, da gibt es ja schon einen großen Teil der freien Kulturszene, jetzt gerade der modernen, ja, aber ihr seid ja ein traditionsreicher Kulturort. Also ich meine, in dem Bereich sind in Österreich ungefähr 250.000 Menschen tätig, in dem Kunst- und Kulturbereich, in der freien Szene. Und davon, sage ich mal, sind 150.000, weil sie entweder geringfügig angestellt waren, also nicht Anspruch hatten auf irgendwelche Förderungen, oder weil sie grundsätzlich mit Werkvertrag arbeiten, also auch ja, nicht bedacht worden sind, die sind ganz schön, sagen wir, in die Bredouille gekommen. Seid ihr irgendwie vom NPO-Fonds oder seid ihr irgendwo hilfswürdig gewesen?
Weil es war auch für das Schloss Schwierigkeit, weil es ja bestimmte Voraussetzungen gibt. Mit einer Familienstiftung schauen die Dinge wieder ganz anders aus. Wir haben uns einfach durch das Jahr hindurchgebracht und wir freuen uns jetzt wieder auf Gäste.
Dann habt ihr da auch eine Möglichkeit, also probiert ihr aus, die ganze Ausstellung ist ja etwas, das man nicht einfach mit Links finanziert, ja, wenn es jetzt auch nicht Millionenbeträge sind, aber das sind schon 30.000 Euro, die ihr braucht, grundsätzlich, um so eine Ausstellung zu machen, und ihr habt euch an etwas ganz Modernes gewagt, mit Crowdfunding, wie schaut denn das aus?
Genau, also die Ausstellung ist, der Betrag für die Ausstellung ist wesentlich größer als diese 30.000, aber wir haben einfach versucht, wirklich wieder einen neuen Weg zu gehen für eine Finanzierung, für die Ausstellung, und haben ein Crowd-Investing-Programm aufgestellt. Und hier gibt es die Möglichkeit für Gäste, für zukünftige Gäste, für Freunde von Schloss Kornberg, für Menschen aus der Region. Und sie unterstützen dann mit nicht nur die Ausstellung, sondern sie haben natürlich einen entsprechenden Mehrwert. Sie bekommen entsprechende Goodies und sie bekommen dafür Erlebnisse im Schloss, die sonst so nicht buchbar oder kaufbar wären. Es gibt von Jahreskarten bis hin zu einem Baum im Schlosspark mit Namen, bis zu einer Whisky-Verkostung mit Roman Schmidt, das im Grünen Salon. Also es gibt wirklich Erlebnisse, die sonst so nicht machbar sind, die man einfach in diesem Crowd Investing kaufen kann.
Wenn jetzt jemand zuhört, der sich mit Kultur beschäftigt oder der sagt, okay, also Kultur ist ja im Endeffekt der Humus unserer Gesellschaft. Das ist das, was leider heutzutage manchmal untergeht, aber es ist so, die Kultur ist das, was den Boden fruchtbar macht. Und da rede ich durchaus von Kunst und Kultur. Und das bedingt etwas, also gerade Kreativität bedingt ja, dass es etwas wie Vertrauen im Umgang gibt, dass es eine gewisse Zuversicht gibt, dass es eben auch Mut gibt, was Neues anzugehen. Wenn jetzt jemand junger, der Kultur macht oder der sich für Kultur interessiert, was würden Sie dem raten? Was würden Sie dem mitgeben, philosophisch gesehen jetzt? Also nicht, muss ja nicht konkret sein, was er jetzt umsetzen soll.
Naja, er darf auf jeden Fall sich nicht von irgendwelchen Dingen einschüchtern lassen. In Amerika ist es leider Gott sei Dank so, und auch im englischen Bereich, dass man stolz ist darauf und auch etwas der Gesellschaft wieder zurückzugeben.
Ja, dass man stolz ist darauf, wenn man was geschaffen hat, genau, und auch gleich die Verantwortung übernimmt, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
Ja, und das ist ganz wichtig.
Das ist eine gute Form auch der Kultur, dass man sagt, man ist Teil der Gesellschaft, man trägt eine Verantwortung für diese Gesellschaft. Ja. Na, dann vielen herzlichen Dank. Wir dürfen uns jetzt an die Süßigkeiten machen, wünschen noch einen wunderschönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann Sie diese Radiosendung hören. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
Danke vielmals.
Dankeschön.
Und damit sind wir heute am Ende dieser Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Immer am 4. Dienstag im Monat um 19 Uhr auf www.agora.at. Kultursalon, Kulturni Salon. Ihre Carola Sakotnik.